Predigt des Gottesdienstes wurde schon genannt. Es geht heute um unser Geld. Ich möchte gleich betonen, das ist kein moralisches Thema. Das ist kein Thema, wo ich dir sage, mach es so oder mach es so und dann bist du auf der sicheren Seite. Du musst es nur so machen, wie ich dir sage, so und so viel Prozent, so und so viel Dollar oder Euro oder so, dann ist der Kuchen gegessen. Nein, dieses Thema ist nicht moralisch. Es ist ein Thema, das unser Herz angeht, das unsere Persönlichkeit betrifft, das unsere Identität sehr stark prägt und mit ihr zu tun hat. Und deshalb gehört dieses Thema eigentlich noch in die Transformationsreihe, die wir im Frühjahr hatten. Das hat wirklich, dieses Thema hat wirklich etwas mit Herzensveränderung zu tun. Wenn wir dieses Thema moralisch auffassen, nach dem Motto, sag mir den Betrag und dann ist gut, dann missverstehen wir dieses Thema und dann missverstehen wir auch alles, was Jesus zum Thema Geld gesagt hat. Also es geht noch einmal um Transformation und ich freue mich einfach, dass ihr euch darauf einlasst. Wir betrachten miteinander ein Bibelwort, das Jesus uns gegeben hat aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt, Kapitel 6. Jo, super, vielen Dank. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und zwei Verse weiter dann sagt Jesus noch, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ein paar Beobachtungen zu diesem Wort von Jesus. Ein paar Schritte wollen wir gemeinsam durch diesen Text durchgehen. Erste Beobachtung, wir alle sammeln Schätze. Wir alle, die wir hier sitzen, wir sind Schätzlessammler. Jeder von uns hat seine Schätze und jeder von uns sammelt. Jesus ist auch gar nicht gegen Schätze sammeln. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei diesem Bibelwort. Jesus ist nicht gegen Sammeln. Jesus ist auch nicht gegen Schätze. Es ist menschlich, Schätze zu sammeln. Das fängt schon an, wenn wir kleine Kinder sind. Das gehört mit zu unserer Entwicklung, zu unserer Persönlichkeit dazu, dass wir Schätze sammeln. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir einen Begriff von Eigentum entwickeln. Kleines Kind, ein Baby hat noch keinen, also der Lukas, der hat noch keinen Begriff von Eigentum. Der schreit halt, wenn ihm was fehlt. Aber der sagt noch nicht meins. Danke für den Kommentar. Der sagt auch noch nicht haben. Und der sagt auch noch nicht gehört mir. Also das ist wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass wir einen Begriff, ein Gespür für Eigentum entwickeln. Das hat auch was mit Grenzen zu tun. Hier hört das Eigentum des anderen auf, hier beginnt meins. Das ist wichtig. Das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu. Und zum anderen hängt es natürlich auch damit zusammen, dass wir Dinge wertschätzen können. Das ist auch ein wichtiger Entwicklungsschritt, dass wir Dinge wertschätzen, dass wir den billigen Plunder unterscheiden können von dem, was wirklich kostbar ist. Das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, also wenn wir noch ganz kleine Kinder sind, dann sammeln wir vielleicht irgendwelche Bonbonpapierchen oder so. Ist nicht übertrieben, wirklich. Habe ich selber so erlebt. Bonbonpapierchen oder irgendwas, Silberpapier von Duplos oder so, es glänzt so schön und man kann das so toll sammeln. Und irgendwann wirft man das wieder weg, weil man merkt, es ist eigentlich gar nicht so kostbar. Man lernt dann, Wert zu schätzen, was wirklich kostbar ist. Also Jesus ist nicht gegen das Sammeln und jeder von uns hat seine Schätze. Zweite Beobachtung. Schätze formen unsere Identität. Schätze formen unsere Identität. Zwischen meinem, ja, so ungefähr 8. bis 12., 13. Lebensjahr wollte ich Ornithologe werden. Ein Ornithologe ist ein Vogelwissenschaftler. Ich habe Vögel beobachtet. Von meinem ersten und einzigen russischen Fernglas habe ich hier in der Predigt schon mal berichtet. Auch eins meiner großen Schätze, die ich bekommen habe zum 8. Geburtstag. Ein Fernglas. Und ich habe Vögel beobachtet. Wasservögel, Raubvögel, Singvögel. Und das war mein Traumberuf. Ich wollte Ornithologe werden. Und natürlich habe ich auch gesammelt. Ich habe Vogelfedern gesammelt. Ich hatte echt eine schöne Sammlung. Schwanzfedern von Bussarden, Flügelfedern von Turmfalken und so weiter. War echt. Und ich habe mich aber auch über diese Schätze, habe ich mich ein Stück weit identifiziert. Ich will Ornithologe werden. Wenn mich jemand gefragt hat, und willst du auch mal Lokomotivführer werden? Habe ich gesagt, ich werde Ornithologe. Aha, was ist denn das? Ich habe mich über meine Sammlung identifiziert. Ich wusste, was ich werden wollte. Mein Schatz hat meine Freizeit bestimmt. Ich wollte natürlich neue Federn entdecken, war überall irgendwo, immer habe ich geguckt, ob es irgendwo eine Feder gibt, die ich noch nicht habe. Und wenn ich eine gefunden habe, musste die natürlich bestimmt werden. Ist das jetzt eine Amselfeder? Die habe ich schon, aber vielleicht ist es ja auch eine andere Feder. Dann ist es was Kostbares, dann kann ich sie einkleben in mein Buch oder so. Also Schätze formen unsere Identität. Wir verbinden unsere Geschichte damit. Wir verknüpfen damit Errungenschaften, die wir vielleicht gemacht haben, tolle Tauschaktionen, die wir veranstaltet haben, Freundschaften, die damit entstanden sind, Siege, die errungen wurden, Pokale, die auf dem Regal stehen. All das prägt uns natürlich. Und natürlich prägt uns auch die Angst vor dem Verlust. Wenn wir Schätze haben, dann prägt uns auch die Angst vor dem Verlust. Wir könnten diesen Schatz wieder verlieren. Wenn Schönheit unser Schatz ist, dann fürchten wir das Altern. Wenn Gesundheit unser Schatz ist oder körperliche Fitness, dann fürchten wir irgendwelche ansteckenden Krankheiten. Wenn Anerkennung und Beifall von Menschen, wenn Anerkennung unser Schatz ist, nachdem unser Herz sich sehnt, dann fürchten wir Kritik. Wir merken, unsere Schätze, das, was uns wirklich wichtig ist, das formt unsere Identität. Ich habe eines Tages einen Riesenschatz geschenkt bekommen. Ein Landwirt hat mir mehrere Kisten von Federn und sogar ganze Flügel hatte der gesammelt. Also ich hatte Flügel von Mäusebussarden und solche Sachen, das war toll. Und ich habe die gehütet und ich habe die natürlich auch nicht jedem gezeigt. Wir zeigen auch unsere Schätze nicht jedem. Aber diese Schätze, die waren leider nicht professionell präpariert. Und irgendwann ist genau das passiert, was hier in diesem Text steht. Da waren irgendwelche Würmer drin. Ich musste alles wegschmeißen. Die ganze Sammlung. Und merkwürdigerweise hat sich auch seit dieser tragischen Verlustgeschichte hat sich mein Berufswunsch Stück für Stück verlagert. Ich freue mich heute noch, wenn ich irgendwelche Vögel am Himmel kreisen sehe. Aber es ist nicht mehr mein Schatz. Dritte Beobachtung, Schätze sind nicht sicher, das habe ich gerade schon gesagt. In der Antike, da habe ich auch mal in der Predigt drüber geredet, in der Antike waren sowieso keine Orte sicher, weder im Haus, da gab es keine wirklichen Türen, noch die Wände, noch der Boden, überall konnte man klopfen und man hat die Schätze schnell gefunden, noch im Freien, wenn man da irgendwas verbuddelt hat, es gab auch keine Plastikfolie oder keine Aluminiumfolie, wo man hätte was wasserdicht einwickeln können, wenn man im Freien was vergraben hat, das war dann irgendwann mal feucht oder durchfressen, also das wird ja auch in diesem Bibelwort von Jesus sehr schnell und sehr deutlich, Schätze sind nicht sicher, heute auch nicht. Wie sicher sind unsere Aktien, sofern wir welche haben? Wie sicher sind die Banken? Wie sicher ist das, was mit zum Kostbarsten gehört, was wir heute pflegen und horten? Wie sicher sind unsere Daten? Wenn irgendjemand gemeint hat, wir wären in puncto Sicherheit ein bisschen weiter als die Antike gekommen, dann muss ich euch enttäuschen. Ich glaube nicht, dass unsere Schätze heute sicherer sind als damals. Jesus sagt, eure Schätze sind nicht sicher. Nächste Beobachtung. Schätze auf der Erde sammeln sind keine gute Investition. Das sagt Jesus. Jetzt wird's spannend. Jetzt nämlich beginnt Jesus unseren Horizont zu weiten. Und sagt, dieses irdische Leben ist nicht alles. Diese dreidimensionale Wirklichkeit, deine 50, 70 oder 90 Jahre, sind nicht das Ganze. Und ich kann dir gleich sagen, wenn du der Überzeugung bist, dass es nach 70 Jahren zu Ende ist, dann vergiss alles, was ich jetzt noch sagen werde. Ist nicht für dich. Dann bist du im Grunde genommen jemand, der sagt, meine Viertelmillionen vielleicht, die ich in diesem Leben hier zusammensparen kann, das ist alles, was es gibt und was ich habe. Oder mein Platz im Seniorenwohnheim ist dann alles, was ich habe, was ich mir noch bezahlen kann, was ich mir noch leisten kann. Dann bist du im Grunde genommen Materialist und dann kannst du jetzt abschalten. Umgekehrt, wenn du mit mir der Überzeugung bist, dass dieses Leben, diese 70 Jahre, nicht alles ist, dass Jesus hier den Horizont öffnet auf ein Leben, das weit, weit mehr ist als dieses Leben hier auf dieser Erde, dann geht dich das sehr an, was ich jetzt noch sagen möchte. Weil das könnte unter Umständen unsere, deine Haltung zum Besitz revolutionieren oder transformieren. Jesus sagt, Schätze sammeln ist okay, aber Schätze auf der Erde sammeln ist keine gute Investition. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich neulich gehört habe. Ein Mann kommt in einen Trödlerladen, schaut sich ein bisschen um, er sieht nicht so viel Tolles, er entdeckt eine räudige Katze, aber da stoppt plötzlich sein Atem. Er sieht, dass diese Katze aus einer kostbaren Porzellanvase aus der Ming-Dynastie, eine antike Vase, trinkt. Er sagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Er erstarrt fast, ja, diese Katze trinkt aus dieser Schale und er sagt, die muss ich haben. Und clever wie er ist natürlich, sagt er zu dem Besitzer, lieber Herr So-und-so, Sie haben eine tolle Katze. Ich gebe Ihnen 500 Euro für die Katze. Okay, gut. Ach, wissen Sie, wo ich schon dabei bin, ich bräuchte auch noch ein Trinkgefäß. Ich nehme gerade es hier mit. Sagt der Besitzer vom Trödelladen, das ist eine antike Vase aus der Ming-Dynastie. Die gebe ich nicht her. Aber wissen Sie was? Ist schon seltsam. Seit ich diese Vase habe, habe ich 18 Katzen verkauft. Was Jesus hier sagen möchte, ist, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht die richtige Perspektive für dein Leben hast, dann hast du am Ende deines Lebens eine Menge Katzen. Aber du hast nicht das, worauf es wirklich ankommt. Ja? Jesus sagt, wenn du nicht die richtige Perspektive hast, wenn du nicht aufpasst, dann hast du am Ende deines Lebens einen Haufen Katzen. Aber du hast nicht das, worauf es wirklich ankommt. Das, was du eigentlich brauchst, das, was du eigentlich suchst, dein Glück, deine Zufriedenheit und einen Schatz im Himmel, das hast du nicht. Und jetzt fragen wir uns, wie geht das jetzt, von dem Jesus spricht? Schätze im Himmel, Himmel sammeln. Wie geht das? Was meint er damit? Ich muss ehrlich sagen, es ist mir schwer gefallen, darauf eine vernünftige Antwort zu finden. Intuitiv wissen wir, was Jesus meint. Aber das theologisch auszudrücken, ist absolut nicht einfach. Denn eins muss klar sein, was Jesus hier nicht meint, das ist irgendwie so ein Rückfall in das, was wir früher theologisch mal Werkgerechtigkeit genannt haben. Also, worum es nicht geht, um das wirklich deutlich zu sagen, damit kein Missverständnis entsteht, es geht Jesus nicht darum, dass wir uns irgendwie den Himmel kaufen könnten. Also ob wir durch Geld unsere Rettung, unser Heil oder irgendwas uns erkaufen könnten. Nein, das kann es nicht sein. Das ist es nicht. Was Jesus sagen möchte ist, und ich versuche es jetzt einfach mal so zu umschreiben, dass das, was wir hier tun, unsere Werke, trotzdem eine fundamentale Bedeutung haben werden im Reich Gottes. Ja? Das, was wir hier tun, unsere Werke, unsere Taten und auch das, was wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz tun, hat eine fundamentale Bedeutung im Reich Gottes. Ich kann das nicht näher beschreiben. Ich kann euch nicht erklären, so genau, wie Jesus das meint, weil er das nicht weiter ausführt. Aber er betont das an mehreren Stellen. Es hat eine elementare Bedeutung. Das, was wir hier mit unserem Besitz tun, hat Auswirkungen in eine andere Dimension, hat Auswirkungen in ein anderes Leben, hat Auswirkungen im Reich Gottes. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, wie ich das ausdrücken könnte. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, ihr wacht eines Morgens auf, unvermittelt in einem völlig anderen Land. Du wachst auf, denkst, ach, ja, zum Glück hier, ich bin noch angezogen, habe alles noch bei mir, mein Geldbeutel, Handy, Brieftasche, alles dabei, mein Aktenkoffer, alles dabei. Super. Du stehst auf, hast Hunger, gehst in die Bäckerei, willst dir ein Brötchen kaufen. Bäckersfrau schaut dich an und sagt, tut mir leid, wir nehmen keine Euro. Hier wird in einer anderen Währung bezahlt. Ja, aber Moment, ich habe nur Euro. Tja, das hättest du in Deutschland tauschen müssen. Hier kannst du nicht mehr tauschen. Hier wird in einer anderen Währung bezahlt. Das ist so nur ein Bild, das hinkt. Ich weiß, man kann da Anfragen dran stellen. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Jesus sagt uns, hey, dein Leben, deine 70 Jahre, hast du Zeit zu tauschen. Du hast echt die Chance, 70, 80 Jahre lang kannst du tauschen. Du kannst irdische Währung eintauschen in Himmelswährung. Das ist toll, das ist echt eine Möglichkeit. Hey, ich will nicht, dass du drüben im anderen Land, in der anderen Welt aufwachst und plötzlich die falsche Währung hast. Kannst du nichts mehr kaufen? Bist du blank? Hast vielleicht den Koffer voller Katzen oder Geld oder Euros, aber du hast nicht die richtige Währung. Und Jesus sagt, hey, Leute, ihr habt hier die Chance. Wechselt eure Euros in die richtige Währung. Solange ihr lebt, habt ihr die Chance dazu. Und ich versuche es einmal so auszudrücken, das, was wir verschenken, das, was wir Gott zurückgeben, das, was wir investieren ins Reich Gottes, das, was wir Gutes tun mit unserem Geld, das ist getauschtes Geld. Versuch es mal zuzuspitzen mit zwei Sätzen, um das deutlich zu machen. Alles, was wir hier verschenken, wird uns im Reich Gottes geschenkt werden. Und alles, was wir hier behalten, bleibt uns im Himmel vorenthalten. Ist ein Spitzensatz. Ich weiß, er ist steil. Aber es könnte vielleicht in die Richtung gehen, was Jesus sagen wollte. Alles, was wir hier verschenken, Alles, was wir hier aus Liebe investieren, und es geht da übrigens nicht nur ums Geld. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber das Thema heute ist wirklich das Geld. Deshalb konzentriere ich mich darauf, aber es geht natürlich auch um Zeit, um Kraft, um Geduld, um Liebe. Alles, was wir investieren, das werden wir wieder geschenkt bekommen. Alles, was wir hier behalten, das bleibt uns im Himmel vorenthalten. Ein steiler Satz. Aber ich habe versucht, so ein bisschen in der Spur Jesu zu laufen. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Jesus ist ziemlich radikal in den Dingen, die er sagt. Nicht nur, wenn er übers Geld redet, aber auch dann. Da steht noch dieser Satz da unten. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Jesus behandelt hier sprachlich das Geld fast so wie einen Götzen, wie so einen Abgott, der Macht hat über uns. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ach Christoph, zum Glück, ich bin ja Christ. Ach, ich habe den richtigen Gott. Ich bin auch kein Materialist, so wie die anderen, die denken, dass das alles ist hier. Ich habe eigentlich auch die richtige Perspektive. Ich bin eigentlich ganz okay. Also dieser Satz so mit dem Gott und dem Mammon, der trifft mich nicht. Zum Glück, da bin ich aus dem Schneider. Lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Dann bin ich auch schon fast am Ende. Wenn das deine Haltung ist, wenn das meine Haltung ist, es gibt einen Minimumtest. Wisst ihr, was ein Minimumtest ist? Ich mache es mal an zwei Beispielen. Also stellt euch vor, jemand kommt zu euch und prahlt und kann sagen und sagt, ich kann 200 Liegestützen. Das ist eine stolze Aussage. Dann kann man sehr gut einen Minimumtest machen. Kann man sagen, hey super, mach mir mal die ersten 100 vor. Na? Das sind nicht 200. Mach mir mal die ersten 100 vor und dann sehe ich, hey, so in der Geschwindigkeit und wie der das drauf hat, dann kann ich ungefähr abschätzen, ob der auch noch die anderen 100 drauf hat. Ja? So ein Pi mal Daumentest. Oder aus dem Bereich, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, wo ich bewandert bin. Es kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich habe gestern das Klavierkonzert von Tschaikowski aufgeführt. Sage ich, okay, Minimumtest. Spiel mir mal die ersten 3 Minuten vor. Es ist nur ein Minimumtest, weil die schwierigsten Passagen, die kommen erst später. Aber auch die ersten 3 Minuten sind nicht ganz ohne. Ja, ist so ein kleiner Minimumtest. Ich verlange nicht das Ganze. Ich mache nur so einen kleinen Test. Und wisst ihr was? In der Bibel gibt es so einen Minimumtest. Wenn wir sagen, hey Gott, das mit dem Geld, das ficht mich überhaupt nicht an. Mit dem Geld habe ich ein geklärtes Verhältnis. Mit dem Geld, nö, das bindet mich nicht. Mammon, kannst du vergessen. Ich bin da eigentlich ziemlich cool und easy drauf. Das läuft bei mir alles so. Es gibt einen Minimumtest. Soll ich euch verraten, wie der heißt? Der heißt 10%. Und wenn du jetzt zusammenzuckst, könnte das vielleicht bedeuten, dass du das mit dem Vers 24 doch nicht ganz so easy drauf hast. Gott sagt, hey, nur 10%. Hey, weißt du, die anderen 90%, die will ich gerade im Moment noch gar nicht von dir. Ich mache nur einen Minimumtest. Ich will einfach nur 10%. Versteht ihr das mit dem Zehnten? Man nennt das biblisch fachgemeindesprachlich der Zehnte. Ja, 10%, der zehnte Teil, lässt sich leicht herleiten. Der Zehnte, ich sage dir eins, du bist völlig falsch drauf, wenn du mit mir anfängst zu diskutieren, ist das alttestamentlich, ist das neutestamentlich, ist das noch berechtigt, gilt das noch? Ich sag, vergiss es ist nur ein Minimumtest. Ja? Und Jesus, die Bibel macht uns so einfach. Die 90%, da reden wir ein anderes Mal drüber, sagt Gott. Aber Minimumtest sind nur 10%. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist eine Riesenchance. Jesus sagt, oder die Bibel, das vom Zehnten steht jetzt nicht hier, aber Das ist nur so ein kleiner Test, um rauszufinden, hey, wo steht dein Herz? Meinst du das wirklich, wenn du sagst, Herr, alles gehört dir und mein ganzes Leben und alles gebe ich hin? Meinst du das wirklich ernst? Minimum Test. Und versteht ihr, deshalb brauchen wir über den Zehnten gar nicht theologisch zu streiten. Da kann man eine Menge Kluges sagen, aber oft ist es so, dass wenn wir anfangen, klug zu reden, dass wir so um die heiklen Punkte auch ein bisschen drumherum reden. Und deshalb könnte das praktisch so aussehen, dass wir einfach den Zehnten geben. Von dem, was uns gehört, von unserem Einkommen. Von dem, was uns so zufließt. Und wisst ihr was? Jetzt kommt echt der Hammer. Ich muss noch einen Schritt weitergehen mit euch. Ich möchte noch einen Bibeltext aus Malachi 3 mit euch anschauen. Steht im Alten Testament, aber wir haben ja gesagt, wir reden nicht über das Alte Testament. Da sagt Gott durch den Propheten Malachi, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch da nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Wisst ihr, was ich verrückt finde? Wisst ihr, was ich nicht begreife? Ist das, dass Gott sich auf unseren popeligen Minimumtest nochmal testen lässt. Versteht ihr? Ist doch Wahnsinn. Eigentlich würde der Allmächtige da oben sagen, was 10%? Das ist ja wirklich nur das Minimum, gehört sowieso alles mir. Aber nein, so ist er nicht. Der sagt, hey, wenn ihr den Zehnten abgibt, dann gebe ich euch nochmal oben drauf. Könnt ihr das begreifen? Ich nicht. Ja, der gibt doppelt. Der gibt dir erst deine 100%. Also das, was du hast. Ja. Und dann gibt er dir nochmal. Und sagt, hey, ihr könnt mich auch testen. Wenn ihr diesen Minimum-Test macht, dann lasse ich mich auch testen. Ich werde euch segnen. Dieser Segen, wie der aussieht, das ist Gottes Geheimnis. Es gibt so ein paar tricky, clevere Christen, die sagen, wisst ihr was, das ist ein Trick zum Reichwerden. Gibst du Gott deinen Zehnten, dann kriegst du doppelt und dreifach und dann wirst du reich. Hey, ich muss euch ehrlich sagen, Gott ist doch nicht blöd, oder? Meint ihr, Gott bescheißt sich selber? Es geht hier nicht um Geld. Es geht nicht um einen Trick 17, um reich zu werden. Das, was Gott hier mit Segen meint, das ist was anderes. Das ist ein transformiertes Herz. Das ist Freude. Das ist Lebenszufriedenheit. Das ist auf einer völlig anderen Skala und auf einer völlig anderen Ebene als das, was wir mit Geld messen. Aber Gott sagt, legt's drauf an. Legt's wirklich drauf an. Ich lasse mich testen. Letzter Schritt. Wie kann das praktisch werden? Vom Zehnten habe ich gerade schon geredet. Aber es gibt ja so viele christliche Werke und Organisationen. Es gibt ja, was weiß ich, die Christoffel Blinden Mission und Brot für die Welt und den Evangeliumsrundfunk und Bibel-TV und. Wie soll ich das denn aufteilen? Faustregel. Die Gemeinde, der Ort, wo du geistlich zu Hause bist, kriegt den Löwenanteil. Das ist normal. Ich bitte euch, das ist irgendwie, hat nichts mit Egoismus oder sowas zu tun. Das ist normal. Hey, da wo ihr lebt, da wo ihr auftankt, da wo ihr profitiert, da wo eure Heimat ist, da wo eure Familie ist, hey, da entstehen auch die Kosten. Das sind auch eure Freunde. Das ist eure Gemeinde. Und da beteiligt ihr euch auch mit eurem Löwenanteil. Ich rechne euch das nicht vor. Ich habe gesagt, ich mache das nicht moralisch. Wie viel das ist. Aber ich möchte euch wirklich bitten, fangt an, euer Herz zu prüfen. Es geht um Transformation. Ja, es stimmt, wir als Gemeinde, wir brauchen Geld. Der Ralf hat es vorhin schon gesagt, wir machen jeden Monat Miese. Wir sind ziemlich ausgebremst in unserer Gemeindeentwicklung. Wir könnten viel mehr Dinge tun. Aber ich habe das bei letzten Sonntag schon, als ich über Mitarbeit gepredigt habe, habe ich gesagt, ich bettel euch nicht an. Das mache ich auch nicht. Es ist eure Entscheidung. Es ist euer Gewissen. Es ist euer Leben. Wir alle müssen überlegen, wie viel Katzen wir kaufen möchten in unserem Leben oder wie viel wir rechtzeitig umtauschen möchten in Himmelswährung. Das letzte Wort in dieser Predigt habe nicht ich. Da möchte ich den Bernd Daub nach vorne bitten. Der hat nämlich in der letzten Gemeindeversammlung, da ging es auch um Finanzen, hat er was vorgelesen. Das fand ich einfach humorvoll, tiefgründig. Ich habe ihn einfach gebeten, ob er uns das nochmal vorlesen kann. So zum Abschluss, damit es vielleicht auch noch ein bisschen praktischer wird. Und ich bitte euch mutiger schon mal nach vorne, gemeinsam mit dem Bernd. Dann könnt ihr euch in die Startlöcher begeben. Und nachdem der Bernd dann das vorgelesen hat, machen wir weiter mit Anbetung.
Wenn ich drei Wünsche frei hätte in Bezug auf Geld und unsere Gemeinde, dann würde ich mir erstens ein besseres Image für den Dauerauftrag wünschen. Im Unterschied zu seiner wenig beliebten Schwester, der Einzugsermächtigung, ist er eine völlig freiwillige Angelegenheit. Der Dauerauftrag ist kein bürokratisches Unding, dass Jesus geringschätzig abtun oder gar verteufeln würde, sondern er ist ein Hilfsmittel zur Zeitersparnis und hilfreich für das persönliche Selbstmanagement. Ein Dauerauftrag wäre auch ein Zeichen der Anerkennung und der Barmherzigkeit für die Finanzabteilung unserer Gemeinde, die so viel Kompetenz, Treue, Herzblut, Zeit und Liebe in diese wichtige Arbeit steckt und dafür nicht unnötig leiden sollte. Und ein Dauerauftrag ist ein gutes Instrument der geistlichen Disziplin für schwache Menschen, die eigentlich gerne geben wollen, die aber immer wieder mal durch Vergesslichkeit oder die Versuchung, das Geld für offensichtlich weniger Wichtiges auszugeben, aus der Bahn geworfen werden. Zweitens würde ich mir für uns als Gemeinde wünschen, dass wir Geld weniger als Problem, sondern vielmehr als wertvolle Ressource ansehen. So wie auch unser Gemeindehaus. Nicht vor allem teuer, sondern vor allem extrem wertvoll ist. Also nicht wie das Kaninchen vor der Schlange beim Geld, sondern wie ein springender Tiger. Wir als Gemeinde dürfen über einen Haushalt von über 350.000 Euro im Jahr verfügen. 350.000 Euro, die in einem Jahr, also in läppischen 365 Tagen, von ungefähr 160 Spendern freiwillig aus ihrem netto verdienten Geld zusammengelegt werden. Wenn ich mir das vorstelle, dann kriege ich eine Gänsehaut. Eine, die man gerne kriegt. So etwas macht der Glaube an unseren Herrn möglich. Und deswegen glaube ich auch, dass wir noch ein viel größeres Potenzial haben. Nicht dadurch, dass diejenigen, die schon sehr viel tun, noch mehr tun. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Auch nicht dadurch, dass jemand über seine Verhältnisse gibt. Das wäre auch ganz falsch verstanden. Sondern durch ein Klima des fröhlichen Gebens. Und damit wäre ich bei meinem dritten Wunsch. Ich würde mir noch ein ansteckendes Virus für unsere Gemeinde wünschen, das ansteckende Virus des fröhlichen Gebers. Ich glaube, nichts spornt uns mehr an, großzügig zu sein und gerne zu geben, als dass wir Menschen kennen und erleben, die uns darin ein Vorbild sind, großzügig zu sein und dabei entspannt und fröhlich zu bleiben. Die Verheißung in 2. Korinther 9, Vers 7 gilt nicht den Jägern und Sammlern, auch nicht dem findigen Sparer oder dem kleinen Genießer und nicht einmal dem wohlhabenden Gönner, sondern dem fröhlichen Geber. Wenn wir, die wir uns hier am Sonntag zum Gottesdienst treffen, uns gegenseitig mit diesem fröhlichen Gebervirus anstecken, dann können wir, glaube ich, auch was das Geld angeht, fröhlich in die Zukunft schauen.